Ja, hallo miteinander und willkommen bei einer neuen Episode unseres Podcasts Dialoge mit dem Unterbewusstsein. Der Podcast, in dem du erfährst, wie du funktionierst und was du mit diesem Wissen anfangen kannst. Mein Name ist Thomas Heine und wir, das sind Alexander Schelle, Rainer Mees und ich, wir werfen in dieser Podcast-Reihe ein wenig Licht auf die verborgenen Seiten unserer und deiner Persönlichkeit, auf das Unterbewusstsein und alles, was damit zusammenhängt. Dieser Podcast ist Teil unseres Projekts Das Blackbox-Protokoll und wenn du mehr dazu wissen möchtest, findest du einen Link dazu in den Shownotes. Tja, unser Thema heute ist Verzeihen. Auf dieses Thema kam ich durch ein Gespräch mit meiner Schwester vor einiger Zeit. Der konkrete Anlass tut nichts zur Sache, aber da habe ich eben angefangen, mir über dieses Thema ein wenig mehr Gedanken zu machen. Zu verzeihen oder es nicht zu tun oder manchmal auch damit zu kämpfen, es zu können, das sind ja alles Dinge, die irgendwie zu unserem Leben dazugehören. Denn wir leben nun einmal alle mit anderen Menschen zusammen, privat oder beruflich, und sobald das der Fall ist, tun wir uns auch gegenseitig weh. Absichtlich oder unabsichtlich, bewusst oder unbewusst. Im harmlosesten Fall treten wir alle mal jemandem unbeabsichtigt auf die Füße, im übertragenen Sinne. Und jedem von uns wird auch immer mal wieder auf die Füße getreten. Oder wir fühlen uns im konkreten Fall sogar wirklich und ernsthaft emotional verletzt oder gedemütigt. Und das hinter sich zu lassen, zu überwinden und damit umzugehen, fällt nun mal schwer. Manchen schwerer als anderen. Und ja, es kommt wohl auch auf den Fall an, denn es gibt natürlich leichtere und schwerere emotionale Verletzungen. Und die Art und Weise, damit umzugehen, ist von Mensch zu Mensch auch sehr unterschiedlich. Vom Ehepartner betrogen oder unerwartet verlassen zu werden, hat sicher eine andere Dimension, als wenn ich feststelle, dass man mir beim Brötchenholen 20 Cent Wechselgeld zu wenig herausgegeben hat. Die emotionale Dimension ist anders. Naja, und ich kann beim falsch herausgegebenen Wechselgeld wohl immer noch eine gewisse Wahrscheinlichkeit annehmen, dass es ein Versehen war. Ein Trost immerhin. Wenn der Ehepartner einen betrügt, dann ist diese Erklärung, dass es ein Versehen war, wohl nicht so wahrscheinlich. Und neben der persönlichen, emotionalen Verletzung durch andere spielt natürlich auch noch das Umfeld eine Rolle. Also beispielsweise, wie privat oder öffentlich das passiert ist. Wenn etwas, das wir als verletzend empfinden, im Beisein oder mit dem Wissen anderer geschieht, macht man anschließend das Problem eben nicht nur mit sich selbst aus. Zu wissen, dass sich andere Mitwissende auch Gedanken machen, lässt uns niemals kalt. Davon sind wir nicht frei, so sehr wir es vielleicht auch glauben wollen. In Situationen, in denen wir uns gegenseitig wehtun, gibt es ja immer zwei Seiten. Die Seite, die jemanden verletzt, egal ob bewusst oder unbewusst, und die Seite, die sich verletzt fühlt. Denken wir doch zunächst einmal kurz über die Seite des Verursachers nach. Natürlich kommt es häufig vor, dass dem oder der Betreffenden im jeweiligen Moment gar nicht klar ist, jemanden zu verletzen. Das geschieht also unbeabsichtigt. Ich kenne keine Statistiken darüber, aber ich gehe mal davon aus, dass das eigentlich der häufigste Fall ist. Was passiert aber, wenn das klar wird im Nachhinein, dass man jemanden verletzt hat? Oft genug tut es dem oder der Betreffenden dann natürlich leid und das Geschehene wird bedauert und vielleicht wird um Entschuldigung gebeten. Eigentlich sollte das nicht schwer sein, insbesondere wenn die Verletzung eben unbeabsichtigt war. Aber ob eine Entschuldigung eindeutig und direkt gegeben wird oder eher indirekt durch die Blume oder eben auch gar nicht, hängt halt von vielen Faktoren ab. Motivation ist nur einer dieser Faktoren. Scham und das Eingeständnis des Fehlers sind andere. Der amerikanische Psychologe Blake Reek vom Calvin College in Grand Rapids hat das 2013 untersucht und dabei festgestellt, dass ein wie auch immer geartetes Entschuldigen und Versuche einer Wiedergutmachung umso wahrscheinlicher sind, je näher und verbundener sich der Betreffende dem Opfer fühlt. Er stellte fest, dass speziell solche Menschen besonders unter ihren Schuldgefühlen litten, die entweder lange über das Problem nachgegrübelt hatten und die problematischen Folgen der Tat sahen und sie auch für schwerwiegend hielten. Und je stärker daraus Gewissensbisse resultierten, desto eher wurde dann um Verzeihung gebeten. Was ich persönlich sehr interessant an dieser Untersuchung fand, war, dass Blake Reed feststellte, dass Schamgefühle alleine wenig darüber aussagten, ob eine Entschuldigung erfolgen würde oder nicht. Scham und Gewissensbisse sind also nicht das Gleiche. Gewissensbisse sorgen eher dafür, aktiv zu werden. Scham sorgt irgendwie eher für Verdrängung. Und Rick erklärte das damit, dass anhaltende Scham im Gegensatz zu anhaltenden starken Gewissensbissen oft mit Depressionen einhergehen. Auch scheint oft aus Scham geradezu ein Gegenimpuls zu entstehen, nämlich Feindseligkeit. Es scheint Ricks Untersuchungen nach also häufig so zu sein, dass Feindseligkeit ein Ausweg ist, um sich mit der Scham und deren Ursachen nicht auseinandersetzen zu müssen. Ein Verdrängungsmechanismus eben. Aber wie sieht es denn jetzt mit der anderen Seite aus? Mit Menschen also, die verletzt wurden und die dementsprechend irgendwann verzeihen sollten oder könnten. Egal, ob dies nach einer eindeutigen Entschuldigung geschieht oder einfach nur so. Vielleicht, um den eigenen Groll loszulassen. Das ist oft nicht einfach und das wissen wir ja auch alle. Selbst nach einer aufrichtigen Entschuldigung fällt es uns mitunter schwer und ohne Entschuldigung ist es noch schwieriger. Denn auch ein geradezu gegenseitiger Impuls ist ja ganz natürlich. Der Impuls, irgendwie Rache zu üben, sich revanchieren zu wollen. Wie du mir, so ich dir, quid quo pro. Diesen Impuls zu haben oder ihm nachzugeben, beziehungsweise auch nur ernsthaft darüber nachzudenken, sind natürlich ganz unterschiedliche Dinge. Aber vorhanden ist dieser Impuls, wenn auch mal mehr und mal weniger. Das ist, wie gesagt, ganz natürlich. Das sehen wir bereits bei kleinen Kindern, und zwar ohne, dass wir ihnen das Konzept der Rache beigebracht hätten. Im Gegenteil, üblicherweise arbeiten Eltern ja eher daran, ihren Kindern abzugewöhnen, einem anderen auf dem Spielplatz die Schippe über den Kopf zu ziehen, wenn sie das Gefühl hatten, geärgert worden zu sein. Solche intuitiven Racheimpulse trainieren wir uns also zumeist eher gezielt ab, weil sie unser soziales Zusammenleben natürlich erschweren würden. Auge um Auge funktioniert dauerhaft irgendwie nicht so richtig gut und ist auch kaum ein zeitgemäßes Konzept. Aber es fällt uns trotzdem schwer, über erlittenes Unrecht hinwegzusehen und damit ins Reine zu kommen. Andererseits können wir es, auch wenn es manchmal schwerfällt. Und dass wir diese Fähigkeit entwickelt haben, zeigt uns, dass auch Nachsicht und Vergebung einen irgendwie evolutionären Sinn haben müssen. Der Psychologe Michael McCullough von der University of Miami erklärt sich das so, dass dieses »Wie du mir, so ich dir« eben auch für Nachsicht und Vergebung gilt. Wenn ich also anderen verzeihe und Nachsicht übe, wird im umgekehrten Fall auch mir verziehen und mit mir Nachsicht geübt. Und in dieser beruhigenden Gewissheit lebt sich's einfach angenehmer als in der ständigen Sorge vor der Rache anderer, wenn ich selbst vielleicht auch nur aus Versehen jemanden verletzt habe. Es geht also bei Nachsicht und Vergebung immer auch um den Wunsch nach einem zukünftigen harmonischen Zusammenleben. Das Prinzip der Gegenseitigkeit, das Reziprozitätsprinzip, über das Alex in einer seiner letzten Episoden gesprochen hat, gilt eben auch hier. Und zwar sowohl, wenn es um Rache und Revanche geht, als auch, wenn Verzeihen und Nachsicht die Themen sind. Rache erzeugt Rache. Nachsicht erzeugt Nachsicht. Im Verzeihen steckt also nicht nur der eigene, aktuelle innere Frieden, mit etwas abgeschlossen zu haben, sondern auch der Wunsch nach einer ebenso nachsichtigen Haltung mit mir selbst in der Zukunft, wenn ich Fehler mache. Leider ist das Problem dabei ja nicht der Kopf und das Verständnis. Dass der Gedanke an Nachsicht und sicher ruhiger schlafen lässt als der Gedanke an Groll und Rache, das ist für die meisten Menschen ja offensichtlich. Aber die Kopfentscheidung, alleine jemandem zu verzeihen, genügt ja meist nicht. Das genügt ja meist nicht, auch die eigenen Emotionen sofort zu befrieden. Ein Geschehen auch tatsächlich emotional hinter sich zu lassen, ist einfach weitaus schwerer als rein rational etwas abzuhaken. Der Grund dafür ist natürlich, dass unsere Emotionen ebenso wie unsere Erinnerungen nun einmal weitgehend durch unser Unterbewusstsein gesteuert sind. Wir können zwar bewusst etwas lernen, aber bewusst etwas vergessen können wir nicht. Jedes böse Wort, das uns einmal gesagt wird, ist nun einmal da. Und bewusst auslöschen können wir es nun mal nicht. Aber warum sind wir dennoch manchmal eher bereit zu verzeihen als in anderen Fällen? Nach verschiedenen Studien liegt das weniger an der Schwere der Verletzung, wie man vielleicht spontan annehmen könnte. Häufiger hängt die Tendenz zu verzeihen eher von der Beziehung zwischen den Beteiligten ab. Denn wenn beide sich sehr nahe stehen und sich bereits lange kennen, haben sie auch viel Zeit und Aufwand in diese Beziehung investiert. Und diverse Studien legen eben die Vermutung nahe, dass deshalb auch leichter über Verletzungen hinweggesehen wird. Beziehungsweise fällt es dann leichter, sie hinter sich zu lassen. Es ist also scheinbar eine Art unbewusster Kosten-Nutzen-Analyse. Ist die über Jahre investierte Beziehungsarbeit groß, werden Verletzungen oft geringer bewertet und deshalb eher vergeben. Und umgekehrt ist zumindest die Tendenz zu bewusster Verletzung eines anderen meist geringer, wenn eine wirkliche Beziehung besteht, in die Zeit und Mühe investiert wurde. Und darum ist es ja zum Beispiel für Trolle im Internet auch emotional kaum belastend, andere zu verletzen. Es besteht eben keine Beziehung. Und abgesehen von diesem Beziehungsaspekt spielt beim Verzeihen aber tatsächlich auch die Schwere der Tat, also die Schwere der Verletzung, eine Rolle. Und für die gefühlte Schwere spielen eben auch die Öffentlichkeit bzw. geltende gesellschaftliche Normen eine Rolle. Ich hatte ja bereits angedeutet, dass die gleiche Tat sehr unterschiedlich bewertet wird, je nachdem, ob der Täter und das Opfer alleine sind oder ob es weitere Anwesende gibt, die möglicherweise eine Beziehung zu einem oder beiden haben. Und was zum Teil schwere Beleidigungen sind, ist eben auch abhängig vom Kulturkreis. Welche Hand gebe ich jemandem zur Begrüßung? Oder tue ich das überhaupt? Wie mehr oder weniger freizügig darf meine Kleidung sein, um nicht in bestimmten Situationen andere Menschen zutiefst zu verletzen? Solche Fälle sind ja ein deutliches Beispiel dafür, dass Verletzungen oder Beleidigungen oft daraus resultieren, dass die Beteiligten eine Situation unterschiedlich bewerten. Entweder aus Unkenntnis oder aufgrund von verschiedener gesellschaftlicher Prägungen. Für denjenigen, der sich verletzt fühlt, ist dann eine Kernfrage, wie er sich das Geschehen erklärt. Wenn ich zum Beispiel das Gefühl habe, mir wurde absichtlich auf die Füße getreten, ist das eben anders, als wenn ich davon ausgehe, dass es unabsichtlich war. Oder wenn ich zwar verletzt bin, aber die Gründe des anderen nachvollziehen kann. Wenn ich mich also empathisch in den anderen hineinversetzen und sein Handeln verstehen kann, auch dann fällt mir Vergebung deutlich leichter. Ob ich aber eben das tun kann, mich also in einen Täter hineinversetzen und versuchen, ihn und sein Handeln zu verstehen, das ist eine Frage der Persönlichkeit. Dem Thema Empathie hatten wir ja bereits mehrere Episoden unseres Podcasts gewidmet. Der bereits erwähnte amerikanische Psychologe Blake Reek hat mit seinem Team in einer Meta-Analyse mehr als 100 Studien zu der Frage ausgewertet, wie sich die eigene Persönlichkeit auf die Tendenz zu verzeihen auswirkt. Und ein Ergebnis war, dass Menschen, die mehr in sich ruhen, die generell verträglich und empathisch sind, dass die sich leichter damit tun zu verzeihen. Und umgekehrt fällt das offenbar seelisch labilen Persönlichkeiten schwerer. Was ich allerdings erstaunlich fand, das war, dass es nach Reeks Ergebnissen keinen Zusammenhang zwischen der generellen Bereitschaft zu verzeihen und der Frage gibt, ob jemand ein eher extrovertierter oder introvertierter Mensch ist. Über eher laute und leise Menschen hatten wir ja in einem unserer letzten Podcasts auch schon gesprochen. Solche Charaktere unterscheiden sich zwar in mehrfacher Hinsicht, aber offenbar nicht in der Frage, ob sie sich leicht oder schwer damit tun, anderen Menschen Fehler oder Verletzungen nachzusehen. Was hingegen eine Rolle spielt, ist wohl das Alter. Die sprichwörtliche Altersmilde konnte also auch in verschiedenen Untersuchungen bestätigt werden. Der Psychologe Matthias Armand von der Universität Zürich erklärt das im weitesten Sinne mit der Lebenserfahrung und dem Selbstwertgefühl. Im Vergleich zu jüngeren Menschen hätten Ältere seltener das Gefühl, abgelehnt oder zu wenig wertgeschätzt zu werden. Und gleichzeitig bringt das Alter eine gewisse Gelassenheit mit sich, sodass bei Konflikten die eigenen Gefühle besser unter Kontrolle gehalten werden. Junge Menschen zeigen in der Regel eine größere Impulsivität. Und die wird erst mit zunehmendem Alter durch eine insgesamt gelassenere Grundhaltung abgelöst. Und ältere Menschen wägen auch öfter selbst erlittenes Unrecht gegen ihre eigenen Verfehlungen auf. Mit mehr Lebenserfahrung sind wir uns eben auch unserer eigenen Fehlbarkeit mehr bewusst. Und deshalb verzeihen wir sie auch schneller bei anderen. Jüngeren Menschen fällt das noch schwerer. Einerseits, weil sie vielleicht altersbedingt noch nicht so viele Chancen hatten, Fehler zu begehen. Andererseits, weil sie begangene Fehler oft gar nicht als solche erkennen. Und daher haben sie bei jedem ihnen zugefügten Unrecht auch schnell das Gefühl, dass sie unverhältnismäßig oft zum Opfer von Verletzungen werden, während sie selber aber in ihrer eigenen Wahrnehmung anderen eher selten schaden. Naja, und wenn man dieses Gefühl hat, dann ist natürlich verständlich, dass die Tendenz zu verzeihen bei Jüngeren im Durchschnitt weniger ausgeprägt ist als bei Älteren. Andererseits treten jüngere Menschen naturgemäß auch öfter in Fettnäpfe. Älteren passiert das auch, allerdings zunehmend seltener. Einfach deshalb, weil sie in ihrem Leben bereits in so viele Fettnäpfe gesprungen sind, dass sie damit Erfahrung haben und oftmals ihre Lehren daraus ziehen konnten. Ich habe mal einen interessanten Satz gelesen, ich weiß gar nicht mehr, von wem der war. Aber der lautete: Die Natur der Entschuldigung ist es, dass sie immer zu spät kommt. Wie wahr? Entschuldigungen sind natürlich unserem Zusammenleben förderlich, aber es wäre sicherlich besser, wenn wir die Schuld gar nicht erst auf uns geladen hätten, von der wir hinterher entschuldigt werden sollen. Sicher, Situationen, die entschuldigt werden sollen, sind nie vermeidbar, insbesondere wenn wir unbeabsichtigt jemanden verletzen oder verletzt werden. Darüber hinaus hat aber das Verzeihen auch eine sehr heilsame Wirkung. Es gibt viele Untersuchungen, die belegen, dass nachsichtigere Menschen weniger häufig an Depressionen leiden. Und Nachsicht hat scheinbar auch einen sich selbst verstärkenden Effekt. Wer heute jemandem etwas vergibt, fühlt sich morgen besser und es fällt ihm deshalb übermorgen leichter, jemandem etwas zu verzeihen. Wenn wir uns mit dem Verzeihen schwer tun, dann kann es häufig helfen, sich die Gründe vor Augen zu führen, warum jemand uns verletzt hat. Wenn wir uns die Zusammenhänge klar machen können, warum jemand so und nicht anders gehandelt hat oder nicht anders handeln konnte, dann wird unsere eigene Verletzung dadurch natürlich nicht weniger. Es hilft uns aber zu verstehen und damit zu verzeihen. Hier hat das alte indianische Sprichwort seine Bedeutung, dass man in den Schuhen eines anderen gegangen sein sollte, bevor man ein Urteil über ihn fällt. Natürlich muss niemand verzeihen. Doch es könnte gut tun. Es kann jedem von uns das Leben erleichtern, die Vergangenheit ruhen zu lassen und sich nicht von dauerhaftem Ärger zerfressen zu lassen. Und dabei hilft es, wie erwähnt, sich zu erinnern, dass auch wir selbst nicht frei von Schuld und Fehlern sind. Niemand ist das. Jeder von uns hat Dinge in seinem Leben zu bereuen und sicher sind auch uns schon Ungerechtigkeiten, die wir anderen angetan haben, das eine oder andere Mal verziehen worden. Gut für den inneren Frieden beider. Tja, und das war's dann für heute. Ich hoffe, auch aus dieser Episode unserer Podcast-Reihe konnte der eine oder andere etwas zum Nachdenken mitnehmen. Und wenn es euch gefallen hat, würden wir uns natürlich auch wieder über eine Bewertung oder auch eine Rückmeldung von euch sehr freuen. Und wie immer nehmen wir auch gerne Anregungen für weitere Themen auf oder Wünsche nach Vertiefungen. Wer mehr von uns erfahren möchte, ist herzlich eingeladen, uns auf unserer Webseite oder noch besser bei unseren Seminaren zu besuchen. Damit verabschieden sich Rainer Mees, Alexander Schelle und Thomas Heine. Wir würden uns freuen, wenn wir euch für die nächste Folge unserer Dialoge mit dem Unterbewusstsein interessieren konnten. Bis dahin, macht's gut.